Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Am 3. November ist Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump oder Joe Biden, das wird das Bewerberfeld sein. Die Demokratische Partei veranstaltet ab heute für mehrere Tage ihren Nominierungsparteitag. In Zeiten von Corona natürlich vor allem digital und da Biden ausreichend Wahlmänner hinter sich hat, ist er gesetzt. Warum der Parteitag für die Partei aber trotzdem wichtig ist, dazu gleich Informationen unseres Korrespondenten und Fragen an den Leiter des Büros der Böll-Stiftung in Washington. Wir berichten außerdem über einen überraschenden Personalwechsel bei der FDP. Christian Lindner ersetzt seine Generalsekretärin. Wir berichten über die Entwicklung der Corona-Zahlen sowie im Kontext von Corona über die Debatte über eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Und wir schauen auf die Entwicklung in Belarus. 4 Tage, so lang ist der Parteitag der Demokratischen Partei in den USA angesetzt. 4 Tage lang vor allem Videokonferenzen mit Debattenbeiträgen. Einpeitschen der Partei und der Wahl von Joe Biden zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl Anfang November. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler klingt sich für uns in das Programm mit ein. Herr Kössler, ein Wahlparteitag in Corona-Zeiten, wie genau funktioniert das Ganze?
Das ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Parteitag nur online stattfindet, Frau Büsker. Das wird ein sehr ruhiger Parteitag werden. Ich bin gespannt, wie er dann am Ende klingen wird. Er besteht aus einem 2-stündigen Live-Programm, das gestreamt wird jeden Abend. Die großen Fernsehanstalten schalten sich ab 21 Uhr unserer Zeit, ab 3 Uhr morgens ihrer Zeit darauf. Es werden Reden übertragen, heute zum Beispiel die Rede von Michelle Obama, aber auch Bernie Sanders wird zu hören sein und ein Republikaner, John Kasich, ein erklärter Trump-Gegner und ehemaliger Gouverneur von Ohio. Zwischen diesen Reden wird es sogenannte Testimonials geben, persönliche Videobotschaften von Demokraten aus dem ganzen Land. Man hat sie aufgefordert, sich dafür interessante, aussagekräftige Orte zu suchen, also nicht vor den typischen Bücherschrank sich zu stellen zum Beispiel. Die zentrale Frage wird sein, wird es gelingen, einen Hauch von dieser Begeisterung zu schaffen, die Sie ja gerade auch schon beschrieben haben, einen Anklang an diese enthusiastische Stimmung zu schaffen, für die so ein Parteitag steht. Ich glaube, das hängt ganz von diesen Videospots ab aus dem ganzen Land. Wenn die das Motiv des Kampfes gegen Donald Trump und für einen Aufbruch der Demokraten wirklich glaubwürdig rüberbringen, dann könnte das möglicherweise gelingen, bei aller Skepsis.
Wenn wir so ein bisschen auch auf die Inhalte schauen, wird es dann jetzt vor allem darum gehen, die Einheit der Partei herzustellen?
Ja, es geht natürlich darum, die Geschlossenheit der Partei zu zeigen und, ganz wichtig, die Wähler zu mobilisieren. Das heißt, den 40% der Bevölkerung, die immer noch als begeisterte Trump-Anhänger gelten, eine größere Zahl an Biden-Hängern entgegenzusetzen. Auch die strenge Parteitagsregie steht dafür, dass dafür gesorgt wird, dass es nicht zu internen Auseinandersetzungen kommt. Man erinnert sich an die dramatischen Szenen aus dem Jahr 2016, als es zu einer Kampfabstimmung zwischen den Anhängern von Hillary Clinton und Bernie Sanders kam. Nein, dieses Mal ist es anders. Die Partei steht geschlossen hinter Joe Biden. Bernie Sanders hat die Parole ausgegeben für die ganze linke Fraktion der Demokraten. Das oberste Ziel muss sein, Donald Trump abzuwählen. Aber er hat sich so viel Einfluss gesichert, dass die Partei Linke auch bei der Vorbereitung der Wahlplattform mit dabei war mit einer Arbeitsgruppe, ebenso wie die moderaten beiden Anhänger eine Arbeitsgruppe hatten. Und was die Mobilisierung angeht, mit der Nominierung von Kamala Harris ist da schon eine Menge geschehen. Sie ist eine kämpferische, engagierte Wahlkämpferin. Sie soll Biden eine breite Wählerkoalition beschaffen, die ihm den Sieg ermöglicht. Das heißt, die Frauen ansprechen, junge Wähler und natürlich auch die Minderheiten, die Afroamerikaner, Asiaten, Latinos.
Geht es denn dann konkret um Inhalte oder geht es schlicht darum, die Demokratische Partei als ein Gegenmodell zu Trump zu inszenieren?
Ich glaube, das ist das zentrale Motiv. Dieser Parteitag soll gegen Trump mobilisieren und diese Wahl soll zu einem Referendum gegen Donald Trump werden, den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wie Bernie Sanders immer sagt. Aber es soll eben auch deutlich werden, dass sich die Partei verändert hat, dass sich die Themen verändert haben. Dafür steht insbesondere Kamala Harris. Die Demokratische Partei ist in so einer Art Häutungsprozess weg vom Image der Partei, der weißen Eliten, Großstadteliten mit großer Nähe zum Wall Street-Adel, dafür standen zum Beispiel die Clintons, hin zu einer Partei sozialdemokratischen Zuschnitts europäischer Prägung. Die Partei will die gesellschaftlichen Entwicklungen aufgreifen, sie will Antworten liefern, zum Beispiel auf die Corona-Krise, die alle sozialen Gegensätze hat aufbrechen lassen, hat deutlich gemacht, wie groß das Wohlstandsgefälle in diesem Land ist. Die MeToo-Debatte hat den Frauen in der Demokratischen Partei einen enormen Rückenwind verliehen und die Debatte über Polizeigewalt und Rassismus hat deutlich gemacht, wie tief die Wunden in der Gesellschaft immer noch sind. Deshalb plädieren die Demokraten jetzt für eine ganz deutliche Polizeireform, um so ganz kurz mal den inhaltlichen Rahmen abzustecken.
Thilo Kössler meldete sich live aus Washington, von wo er aus den digitalen Wahlparteitag der Demokratischen Partei für uns beobachtet. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Ebenfalls in Washington erreichen wir jetzt Bastian Hermesen, Leiter des US-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo, Herr Hermesen.
Schönen guten Abend, Frau Büsker.
Warum ist Einheit herzustellen so wichtig für die Demokratische Partei?
Ja, wie gerade eben auch schon anklang, ist das die zentrale Lehre aus dem gescheiterten Wahlkampf 2016. Ich erinnere mich noch gut an den Parteitag in Philadelphia, bei dem ich damals war, bei dem Sanders-Anhänger damals gebuht haben, ja, während der Siegesrede von Hillary Clinton. Die Demokraten scheiterten damals auch bei der Wahl letztlich daran, dass sich der Clinton-Flügel und der Bernie Sanders-Flügel aufs Schärfste bekämpften und dass nicht genug schwarze Wählerinnen und Wähler zur Wahl gingen. Und Joe Biden und sein Team sind sich dessen absolut bewusst und versuchen jetzt vieles, damit sich das nicht wiederholt. Biden hat frühzeitig das Umfeld seiner ehemaligen linken Kontrahenten Sanders und auch Elizabeth Warren eingebunden in die Entwicklung des politischen Programms. Das heißt, das Programm ist jetzt deutlich linker und auch ambitionierter als noch vor 4 Jahren. Und wie wir gerade gehört haben, die Nominierung von Kamala Harris ist auch ein Signal für viele Frauen und schwarze Wählerinnen und Wähler, dass sie sich in dieser Regierung repräsentiert sehen können, ja, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Daher ist der Versuch sehr stark, des gesamten Biden-Lagers jetzt mehr Einheit herzustellen.
Das heißt aber auch, man hat, das hat Thilo Kössler ja gerade beschrieben, ein sehr diverses Publikum, an das man sich zu richten versucht. Kann das denn tatsächlich so gelingen, wenn man sich inhaltlich so vereinheitlicht?
Es ist natürlich eine Gratwanderung. Was Bidens Wahlkampf bis jetzt ausgezeichnet hat, ist einerseits immer wieder deutlich zu machen, dass es gerade in dieser Zeit der außer Kontrolle geratenen Epidemie in diesem Land, der umfassenden Wirtschaftskrise, der Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus nicht mehr ausreicht, ein Kandidat des Status Quo zu sein, als der er selbst ursprünglich angetreten ist, sondern dass er beschreibt das selbst richtig als revolutionäre Agenda, dass er im Prinzip als Revolutionär jetzt plötzlich antreten muss. Und nach der Wahl sollte er gewinnen, ein Land mit enormen politischen Herausforderungen übernimmt, in dem es nicht mehr hinreichend ist, einfach zurück in irgendeine gute alte Zeit zu kehren, sondern in dem er ambitioniert sein muss. Gleichzeitig geht es bei ihm darum, einen Wahlkampf zu führen, in dem er Fehler um fast jeden Preis versucht zu vermeiden. Das heißt, sich in vielen Bereichen auch nicht zu sehr festzulegen und auch immer noch eben auf der Gratwanderung dabei zu bleiben, Ambitionen zu vermitteln, ohne sich in großem Maße angreifbar zu machen.
Sie haben jetzt gesagt, Biden ist sozusagen ein revolutionärer Kandidat, aber das ist ja eigentlich nicht das, was viele Menschen in Amerika wollen. Donald Trump malt jetzt auch schon immer wieder das Schreckgespenst des Sozialismus an die Wand. Gerade das ist ja auch etwas, was viele Wählerinnen und Wähler unter Umständen abschrecken könnte, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist die Frage, ob Donald Trump ihn an der Stelle zu greifen kriegt. Bis jetzt hat Biden es sehr gut geschafft, da die richtige Mischung hinzubekommen und sich eben nicht angreifbar zu machen. Die Versuche von Trump, Biden selbst als linken Radikalo zu brandmarken, sind bis jetzt gescheitert. Das zeigen auch die Umfragen zum Wahlkampf. Dann hat er versucht zu sagen, Biden selbst mag kein linker Radikalo sein, aber er wird von einem linken Lager übernommen in seiner Partei. Auch das geben die Umfragen bisher nicht her, dass das Biden besonders geschadet hat. Das heißt, bis jetzt scheint Biden das relativ gut hinzubekommen, aber es sind ja noch 3 Monate bis zur Wahl. Bis dahin kann natürlich auch noch viel passieren.
Nun haben Sie schon angesprochen, wir haben gerade eine Corona-Pandemie, die ganz enorm in dem Land wütet. Im Angesicht einer solchen Gesundheitskrise und auch Wirtschaftskrise, die das Land ja gerade erlebt, könnte da so etwas wie eine allgemeine Krankenversicherung, auch wenn sie jetzt noch nicht im konkreten Wahlprogramm steht, dann vielleicht doch etwas sein, was mittelfristig Amerikanerinnen und Amerikaner überzeugen könnte?
Es ist in der Tat so, dass im Verlauf der Epidemie die Befürworter einer allgemeinen öffentlichen Krankenversicherung deutlich an öffentlichem Zuspruch gewonnen haben. In vielen Umfragen gibt es jetzt Werte, die auch Mehrheiten dafür zeigen. Aber es ist natürlich trotzdem ein politisches Vorhaben, das mitten in einem Wahlkampf mit sehr großem Risiko verbunden ist. Ja, denn die Menschen wissen, was sie an einer Krankenversicherung verlieren, die sie jetzt haben. Sie wissen aber nicht, was da in Zukunft auf sie zukommt. Und deswegen hat Joe Biden auch im Vorwahlkampf schon versucht, sich an der Stelle eben nicht klar festzulegen, sondern erstmal jetzt den Wahlkampf durchzustehen und da sich nicht zu sehr festzulegen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass nach einem erfolgreichen Biden-Wahlkampf gerade im Bereich der Gesundheitsversicherung Biden durchaus sehr ambitionierte Reformvorschläge macht. Ich rechne nur nicht damit, dass er jetzt eine Abschaffung des derzeitigen Systems mitten im Wahlkampf fordern wird.
Wir sehen schon jetzt, dass die Demokratische Partei sich sehr auf einen Anti-Trump-Wahlkampf zuspitzt. Ist das unter Umständen auch ein Risiko?
Ich meine, es ist einerseits unvermeidbar, dass diese Wahl ein Referendum über Donald Trump in erster Stelle ist. Ja, das Land befindet sich inmitten einer außer Kontrolle geratenen Epidemie, einer massiven Wirtschaftskrise, einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung im strukturellen Rassismus und vor allem einer Krise der Demokratie. Ja, die Republikaner und Trump arbeiten ja aktiv daran, das Wahlrecht von Bürgerinnen und Bürgern zu beschneiden und bei Bedarf sogar die Legitimität der Wahl anzufechten. Daher ist es einerseits verständlich, dass der Fokus der Demokraten auf dem Offenlegen von Trumps Missmanagement und dieser Botschaft "Trump muss weg" basiert. Aber es birgt durchaus die Gefahr, dass den Wählerinnen und Wählern unklar ist, was eine Biden-Regierung denn jetzt konkret zu tun gedenkt, um deren Leben zu verbessern. Dafür gibt es zwar Vorschläge, aber die dringen medial in dieser Zeit nur sehr bedingt durch.
Weil es wahrscheinlich auch durch die Pandemie zusätzlich schwierig wird, Wahlkampf zu machen, oder?
Das ist richtig. US-Wahlkämpfe traditionell legen ja sehr großen Wert darauf, die physische Begegnung zwischen Menschen, die jetzt komplett wegfällt. Damit verlagert sich der Wahlkampf noch mehr ins Netz und ist damit auch noch anfälliger letztlich für immer gerade auf rechter Seite extremistischere Anklänge. Ja, das ist strukturell übrigens ein großer Vorteil für Donald Trump aus meiner Sicht. Der hat ja schon immer eine sehr treue Fangemeinde im Internet aufgebaut und auf die sozialen Medien gesetzt, die wie gemacht sind für die Verschwörungstheorien und Wunschwelten, auf denen sein politischer Erfolg aufbaut. Der Vorteil dieses Wahlkampfes für Demokraten hingegen, gerade in der Pandemie, liegt einfach in der Welt des Faktischen. Ja, sie verweisen auf das massive Missmanagement der Corona-Epidemie, auf die volatile Wirtschaftslage, auf die rassistischen und sexistischen Versuche des Präsidenten, die Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Und bei diesen faktischen Punkten haben sie die Umfragen auf ihrer Seite, laut derer Trump in diesen Fragen ein schlechtes Ansehen im Land hat derzeit.
Mhm. Beim letzten Mal bei der Wahl 2016, da waren sich ja viele politische Beobachterinnen und Beobachter sicher, dass ein Sieg Donald Trumps quasi unmöglich sei und sie wurden dann deutlich überrascht. Welche Lehren kann man daraus ziehen?
Eine gewisse Vorsicht ist auf jeden Fall angebracht, weil es so viele Unbekannte gibt, bis Ende Januar, bis zur Amtsanführung des nächsten Präsidenten. Ja, es ist einerseits zwar so, dass nach aktuellem Stand viel für einen Sieg von Joe Biden im November spricht, aber Debatten, die sich jetzt schon darum drehen, irgendwie wie groß der Erdrutschsieg von Biden sein wird und so, halte ich für deutlich verfrüht. Und mein Eindruck ist, dass viele Beobachterinnen auch eine Stärke Trumps immer noch unterschätzen, nämlich sein Benutzen der Macht der politischen Lüge als Instrument. Die Lüge ist ja der Treibstoff des Trumpismus und Trump hat seit seinem Amtsantritt über 20.000 Lügen und Halbwahrheiten verbreitet und hat damit erreicht, dass sehr viele Menschen in diesem Land niemandem mehr glauben. Keine Institutionen, nicht der Wissenschaft, nicht den freien Medien und schon gar nicht der Politik. Und es gibt hier riesige Parallelwelten, in denen Verschwörungstheorien gedeihen und oben, unten und Krieg, Frieden ist quasi. Und die Folgen dessen für die Wahl sind sehr schwer zu greifen, glaube ich. Das andere ist, dass die Unsicherheit jetzt größer ist als 2016. Weil es nicht mehr nur darum geht, ob Trump die Wahl gewinnen wird oder nicht, sondern die Frage ist ja auch, ob es überhaupt eine freie und faire Wahl geben wird oder ob das Ganze im Chaos endet. Und weil offen ist, ob der Verlierer das Ergebnis der Wahl als legitim anerkennen wird. Ja, also ob wir grundsätzlich einen demokratischen und friedlichen Machtwechsel erleben. Von daher befindet sich das Land wirklich in sehr volatilen und auch gefährlichen Zeiten.
So die Einschätzung von Bastian Hermesen, Leiter des US-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung live heute Abend hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke Ihnen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. 23.24 Uhr ist es gleich. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Dieser Satz, mit dem Christian Lindner die Jamaika-Koalitionsgespräche platzen ließ, der wird ihm wohl bis zum Ende seiner Karriere nachhängen, mit Pech sogar seiner Partei. Die FDP stand in Umfragen zuletzt gar nicht allzu gut da, rang in der Corona-Krise um Aufmerksamkeit. Nun will Lindner einen klareren Kurs einschlagen und tauscht deshalb seine Generalsekretärin aus. Klaus Remme berichtet.
Auch wenn sie immer noch die mit über 93% der Parteitagsdelegierten gewählte Generalsekretärin der FDP ist, Linda Teuteberg war heute bei der Pressekonferenz schon gar nicht mehr dabei. Parteichef Christian Lindner erklärte die Neuaufstellung in der Parteispitze so:
Wenn sich die Lage im Land und die Themen, über die diskutiert werden, verändern, dann muss sich auch die Teamaufstellung einer Partei daran orientieren. Und genau das wollen wir tun.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage des Landes befand Lindner:
In der Führung der Partei brauche ich in dieser Lage mehr Hilfe und Unterstützung. Und deshalb bin ich dankbar, dass Volker Wissing in die Bundespolitik zurückkehrt.
Volker Wissing soll neuer FDP-Generalsekretär werden. Wissing ist Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz und stellvertretender Ministerpräsident. Von 2004 bis 2013 saß er als Finanzpolitiker im Bundestag. An der Seite Lindners sagte Wissing heute:
Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir mit einem starken Ergebnis 2021 Regierungsverantwortung hier in Berlin übernehmen. Und ja, freue mich auf die jetzt vor uns liegenden Monate und darf heute Danke sagen, auch für die Unterstützung, die im Bundesvorstand und im Präsidium als Rückendeckung für den Vorschlag des Bundesvorsitzenden gegenüber meiner Person auch entgegengebracht worden ist.
In seinem Eingangsstatement erwähnte Lindner Linda Teuteberg mit keinem Wort. Erst nach der Vorstellung Wissings dankte er Teuteberg ergänzend, wie er sagte, für ihre Arbeit. Die Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende in Brandenburg werde hoffentlich weiter eine wichtige Rolle in der Partei spielen, so Lindner. Wie die aussehen könnte, dazu sagte er:
Welche weitere Rolle sie anstrebt im Einzelnen, was jetzt Ämter angeht, das müssten Sie sie fragen. Das war heute nicht Gegenstand unserer Sitzung, aber sie ist eine von uns allen sehr geschätzte Kollegin.
Neben Christian Lindner und Volker Wissing standen heute Bettina Stark-Watzinger und Harald Christ auf dem Podium. Stark-Watzinger, parlamentarische Geschäftsführerin, kandidiert für einen Platz im Präsidium. Harald Christ soll ehrenamtlich neuer Schatzmeister werden, nachdem Amtsinhaber Hermann Otto Solms seinen Rücktritt angekündigt hat. Im vergangenen Dezember war Christ aus der SPD aus und im März in die FDP eingetreten.
Wenn ich die letzten Tage höre, dass man mit Rot-Rot-Grün und grünen-rot-roten Fantasien arbeitet, fühle ich mich noch mal nachhaltig bestätigt, dass es die richtige und gute Entscheidung war, im März den Weg von der SPD in die FDP zu finden.
Ganze 16 Monate war Linda Teuteberg Generalsekretärin der Partei. Nein, ein Fehler sei die Personalie nicht gewesen, beteuerte Lindner heute. Die Lage im Land und in der Partei erfordere aber eine neue Aufstellung. Teuteberg erklärte, sie werde ihr Amt zur Verfügung stellen, um der Partei eine Hängepartie zu ersparen. Am 19. September kommen die Liberalen zu ihrem Parteitag zusammen.
Klaus Remme berichtete aus Berlin. Es ist Montag, da liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut bekannt gibt, erfahrungsgemäß immer etwas niedriger, weil am Wochenende eben nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen durchfunken. Dennoch, 561 Neuinfektionen gab es heute dann doch zu vermelden. Das deutet weiterhin darauf hin, dass die Zahl der Infektionen steigt. Angesichts dessen geht die Debatte über politische Maßnahmen weiter, auch vor dem Hintergrund der Frage, wo stecken sich die Menschen eigentlich an? Katharina Hamberger berichtet.
Der Einzelhandel oder auch Friseure, sie sollen nicht wieder die Ersten sein, die schließen müssen, sollte die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter steigen. Der Gesundheitsminister will die Prioritäten etwas anders setzen und hat nun private Feiern im Blick. Dort übertrage sich das Virus sehr schnell, sagte Spahn gestern Abend im ZDF. Deshalb müsse mit den Ländern nochmal besprochen werden, was die Regelung für die Größe solcher Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeitsfeiern, betrifft.
Ich bin mir um der Tragweite bewusst, die das insbesondere für Gastronomen, für Wirte auch hat, eine solche Aussage. Aber wir haben es ja jetzt auch selbst in der Hand. Entweder wir schaffen es, auch aus dem Sommerzeit herauskommend, die Zahlen unter Kontrolle zu behalten, oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen eben besonderes Infektionsgeschehen auftritt. Und ich sage noch einmal, das sind eben die geselligen Veranstaltungen, wo Menschen, meistens auch mit Alkohol verbunden, dann entsprechend zusammenkommen.
So Spahn. Teile der Opposition schauen eher skeptisch auf den Vorschlag. So sagt der FDP-Politiker Michael Theurer im Deutschlandfunk, er setze auf die Selbstverantwortung der Menschen.
Dass eben die Regeln eingehalten werden, aber die Maskenpflicht und die Abstands- und Hygieneregeln, das muss möglich sein, auch bei privaten Feiern. Dann ist eben das Infektionsrisiko beherrschbar, sonst nicht.
Meint Theurer. Eine Debatte gibt es auch nach wie vor über die Teststrategie von Bund und Ländern, vor allem über die Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock sagte heute, sie sehe die Gefahr, dass die Verantwortung weiter auf die niedrigste Ebene übertragen werde.
Wir müssen gerade die Gesundheitsämter davor stützen, dass nicht die politische Verantwortung auf sie übertragen wird, sondern es braucht eine nationale Strategie und Pandemieschutzpläne, wie man mit den erhöhten Testungen dann auch im Herbst umgeht.
Baerbock ging in ihrer Kritik auch auf die Vorfälle in Bayern ein. Dort ist es vergangene Woche zu einem schweren Fehler gekommen. Mehr als 900 positive Testergebnisse konnten mehrere Tage lang nicht zugestellt werden. Mittlerweile konnte der Großteil der Tests laut bayerischer Staatsregierung zugeordnet werden, aber eben noch nicht alle. 59 Personen hat man offenbar trotz vorhandener Daten noch nicht erreicht und 46 Testergebnisse konnten bislang nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden, zum Beispiel weil die Angaben nicht mehr lesbar waren. Wahrscheinlich wird es auch nicht mehr möglich sein, diese Personen noch ausfindig zu machen.
Und jetzt muss man sagen, der Vorgang ist jetzt auch abgeschlossen und man muss jetzt auch in die Zukunft sehen,
sagte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann im Bayerischen Rundfunk. Mittlerweile sei das ganze Verfahren digitalisiert, so der CSU-Politiker und bayerische Corona-Beauftragte weiter.
Das war eben etwas, was man ganz am Anfang so auf die Schnelle nicht bewerkstelligen konnte. Das ist aber jetzt eben sichergestellt. Auch dort, wissen wir alle, werden Fehler nie vollständig ausgeschlossen und vermieden werden können. Aber einfach der Vorgang ist jetzt digitalisiert und somit deutlich weniger fehleranfällig.
Meint Herrmann. Die Tests für Reiserückkehrer sind momentan kostenlos, auch für diejenigen, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommen. Allerdings gibt es nach wie vor eine Debatte darüber, ob dies nicht geändert werden sollte. So meinte Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes im RBB, er könne nicht einsehen, warum die Allgemeinheit alle die Kosten tragen müsse für Menschen, die genau wüssten, welches Risiko sie eingingen. Den Corona-Test müsse man einfach einkalkulieren in die Reisekosten, so Montgomery. Auch aus der CDU gibt es immer wieder Stimmen, die Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Kurs widersprechen. So zitiert zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger einen Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. Man habe wiederholt deutlich gemacht, dass derjenige, der in ein Risikogebiet reise, auch wissen müsse, was er da tue und sich über die Konsequenzen bewusst sein müsse. Die Kosten für den Test dürften auf Dauer nicht allein der Solidargemeinschaft aufgebürdet werden. Nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister ist Karl-Josef Laumann, wie Spahn ebenfalls ein Christdemokrat. Aus der Bundesregierung bekommt Spahn hingegen Unterstützung. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte der Bild-Zeitung, das Wichtigste sei, dass es eine große Zahl von Reisenden gäbe, die sich auch testen ließe.
Katharina Hamberger berichtete. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, hat die Bundesregierung im Frühjahr verschiedene Maßnahmen ergriffen. Konjunkturpaket, eine temporäre Mehrwertsteuersenkung und die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, um nur einige zu nennen. Nun regt Finanzminister Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, an, das Kurzarbeitergeld deutlich länger zu zahlen, statt 12 insgesamt 24 Monate. Volker Fintermer berichtet.
Der Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz ist nicht der erste in der Koalition und selbst die Bundeskanzlerin sieht die Idee inzwischen grundsätzlich positiv, wie Regierungssprecher Steffen Seibert heute erklärte. Beschlossen ist da aber noch nichts. Nur hat sich die Kurzarbeit erneut als wirksames Instrument erwiesen, um in der Krise Beschäftigte nicht entlassen zu müssen. Und weil unklar ist, wie lange die ökonomischen und beschäftigungsgefährdenden Auswirkungen der Krise noch anhalten, sollen die Regelungen wohl verlängert werden.
Ja, wir haben uns in der Koalition verabredet, im September im Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage diese Entscheidungen zu treffen. Da geht es um die Frage, ob wir den vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit verlängern. Ich arbeite an entsprechenden Vorschlägen, die ich der Koalition machen werde. Es kann sein, dass das im Koalitionsausschuss auch schon eine Rolle spielt. Es geht auch um die Frage, ob wir die Bezugsdauer für einzelne Bereiche von 12 auf 24 Monate verlängern,
sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Derzeit ist die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld mit wenigen Ausnahmen auf maximal 12 Monate beschränkt. Mit dem Beginn der Corona-Krise wurden jedoch die Zugangsbedingungen für die Unternehmen bis zum Jahresende erleichtert. Im Juni hatten sich schon die Wirtschaftsminister der Länder dafür ausgesprochen, auch die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate zu verlängern.
Wir werden nicht mehr so viel Kurzarbeiter haben wie noch im Sommer oder im Mai. Da hatten wir 6,7 Millionen. Ich rechne im Jahresschnitt eher so mit 2,5 Millionen. Aber wir werden einzelne Branchen haben, die es auch im nächsten Jahr schwierig haben. Und deshalb müssen wir diese Brücke auch verlängern.
So Hubertus Heil. Da zugleich aber die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit nach Aussagen von BA-Chef Detlef Scheele bis zum Jahresende aufgebraucht sein dürften, wäre eine Verlängerung ohne entsprechende Zuschüsse des Bundes auch in abgespeckter Form nicht möglich. Die Wirtschaftsverbände begrüßen den Vorstoß. Das gilt allerdings nicht für den jüngsten Vorschlag von IG Metall-Chef Jörg Hofmann, zur Sicherung der Beschäftigung in der kommenden Tarifrunde auch eine optionale 4-Tage-Woche zu vereinbaren.
Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen zu passenden und guten Regelungen kommen. Und dann kann natürlich eine Arbeitszeitverkürzung, eine vorübergehende Arbeitszeitverkürzung, auch ein gutes Mittel sein, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden und auch das Ziel zu erreichen, dass Fachkräfte in den Unternehmen gehalten werden können.
Sagt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Allein ob das mit oder ohne Lohnausgleich geschieht, spaltet die Gemüter. Die IG Metall setzt zumindest auf einen teilweisen Ausgleich. Die Arbeitgeberverbände lehnen das angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage entschieden ab. Erst vor 2 Wochen hatte Daimler angekündigt, die Arbeitszeit um 2 Stunden ohne Lohnausgleich zu verkürzen, zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Der Hauptgeschäftsführer der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, spricht gegenüber dem Deutschlandfunk von einem irrwitzigen Vorschlag.
Wer jetzt fordert, dass wir weniger arbeiten bei Lohnausgleich, der verschärft den Abschwungsdruck in der deutschen Volkswirtschaft. Das kann niemand ernsthaft wollen. Das ist kein Beitrag für Wachstum, Beschäftigung und soziale Sicherheit in Deutschland. Das ist Münchhausen-Ökonomik.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen führen immer mehr Regionen in Europa eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase ein. Auch Tschechien kehrt zur Maskenpflicht zurück, berichtet Peter Lange.
Wo immer Menschen in öffentlichen Gebäuden zusammenkommen, gilt ab dem 1. September in ganz Tschechien die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. So hat es die Regierung in Prag beschlossen. Das heißt zum Beispiel in Geschäften, Ämtern, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Schulen außerhalb der Klassenräume. Bei Veranstaltungen in Sälen ist in jedem Fall eine Maske zu tragen, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer. Die ist derzeit aber noch auf 500 begrenzt. Für Büros, an Arbeitsstellen und in Restaurants ist ein Mundschutz nicht vorgeschrieben. Auf Empfehlung des Gesundheitsbeirats der Regierung wurde heute auch beschlossen, die Quarantänefrist von 14 auf 10 Tage zu verkürzen. Das soll schon ab dem nächsten Montag gelten. Tschechien hat gerade erst am vergangenen Wochenende die Marke von 20.000 Corona-Infektionen überschritten. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 397 Todesfälle aufgetreten.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium will dafür sorgen, dass es Hunden und Nutztieren in Deutschland künftig besser geht. Das Ministerium hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf mit schärferen Regeln an die Bundesländer verschickt. Stefanie Geißler berichtet.
In dem Papier steht konkret, dass Hunde mindestens 2-mal am Tag Auslauf kriegen sollen. Insgesamt sollen sie mindestens 1 Stunde pro Tag an die frische Luft kommen. Das gilt auch für Zwingerhunde. Hunde dürften darüber hinaus nicht mehr den ganzen Tag allein gelassen werden. Eine Betreuungsperson soll sich laut dem Verordnungsentwurf mehrmals täglich um das Tier kümmern. Darüber hinaus soll es verboten sein, Hunde an einer Kette zu halten. Für die Kontrolle zuständig sind nach Angaben der Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums die Veterinärämter. Auch bei Zuchthunden sollen die Regeln verschärft werden. Verboten werden sollen etwa Ausstellungen mit Hunden, die unter den Folgen von sogenannter Qualzucht leiden, denen man also zum Beispiel die Ohren oder den Schwanz amputiert hat. Qualzucht selbst ist in Deutschland bereits verboten. In dem Papier geht es ebenfalls um den Transport von Nutztieren. Falls es im Lastwagen mehr als 30 Grad hat, dürfen Schweine, Rinder oder Hühner laut dem Papier nur noch maximal 4,5 Stunden durch Deutschland zu einem Schlachthof gefahren werden. Bislang sind 8 Stunden möglich, auch bei Hitze. Der sogenannte Verordnungsentwurf wurde nach Angaben des Ministeriums bereits an die Bundesländer verschickt. In Kraft treten sollen die neuen Regeln demnach frühestens im März nächsten Jahres.
Die Unsicherheit, die angesichts der Corona-Entwicklung viele Bürgerinnen und Bürger befallen hat, was Planungen angeht für den Rest des Jahres, Urlaub, Weihnachtszeit etc., diese Unsicherheit erkennt unser Börsenreporter Volker Hirt auch an der Frankfurter Börse.
Sehr oft darf man ja zweifeln, ob der DAX die wirtschaftliche Realität wirklich abbildet. Tut er aktuell nicht, sagen die meisten, die Kurse seien stark ausgereizt angesichts der Faktoren der großen Unsicherheit weltweit. Aber was er aktuell abbildet, ist die Ungewissheit. Wer gewinnt? Bulle oder Bär, steigende Kurse, fallende Kurse. Der Kampf der Börsenleittiere ist unentschieden, völlig offen. Müssen die Wirtschaftsmächte angesichts steigender Infektionszahlen das öffentliche Leben wieder einschränken, die Konjunktur erneut künstlich lähmen oder darf es weitergehen mit der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung? Die Entwicklung des DAX heute konnte es nicht erklären. Er zeigte kaum Bewegung, beendet den Tag bei 12.920 Punkten. Natürlich gibt es viel Bewegung bei einzelnen Aktien. Die Homeoffice-Welt wird immer computerisierter und mobiler. Microsoft und Apple sind klare Corona-Gewinner. Oder sehr spezielle, sehr viel weniger prominente Unternehmen. Auch die sind Gewinner. CureVac aus Tübingen, eine Biotech-Firma aus dem Portfolio von Dietmar Hopp, macht ganz große Sprünge. Am Freitag der Börsengang, Ausgabepreis 16 Dollar, der erste Kurs 44 Dollar, heute über 60 Euro. Wer sonst mit Aktien spekuliert, die viel Fantasiepotenzial haben, braucht bei CureVac nicht viel Fantasie. Seit Beginn der Pandemie gehört das Unternehmen zu den heißen Kandidaten im Wettbewerb der erfolgreichen Covid-Impfstoffforschungen. Die Feinunze Gold strebt erneut der 2000-Dollar-Marke zu, Richtung Rekord. In Euro steigt die Unze nicht ganz so stark, weil der Dollar weiter schwächelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1853 fest.
Litauen, das ist das Land, in das die Oppositionskandidatin Tichanowskaja aus Belarus geflohen ist. Litauen hat die Einreise für Menschen aus Belarus jetzt aus humanitären Gründen erleichtert, will Flucht möglich machen vor der Gewalt der Repression des Staates. Heute sind die ersten Menschen dort angekommen. Unterdessen geht die Gewalt in Belarus weiter, aber auch die Proteste. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete am frühen Abend, Lukaschenko habe am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wird dies seitens der Bundesregierung aber dementiert. Über die Entwicklungen in Belarus berichtet unser Korrespondent Tilko Gries.
Der belarussische Präsident hat Industriebetriebe besucht und ist dort mit Rufen nach seinem Rücktritt empfangen worden. Videos zeigen, wie er zum Beispiel auf dem Werkshof eines großen Fahrzeugherstellers in Minsk zu Arbeiterinnen und Arbeitern spricht. Er stellte sich dort das erste Mal seit der Wahl vor mehr als einer Woche Bürgerinnen und Bürgern, die ihm die Fälschung der Präsidentschaftswahl und die Gewalt in den Tagen und Nächten danach vorwerfen. Lasst uns zur Sache kommen. Ihr seid arbeitende Menschen, ihr kennt mich, ihr habt immer den Präsidenten unterstützt. Was die Menge mit einem lauten Nein quittierte. Mag sein, nicht alle, dann Einzelne. Ich sage es euch unter Männern, das Schrecklichste im Leben ist der Verrat. Neuwahlen lehnte er noch einmal ab. Agenturen zitieren ihn mit dem Satz, Wahlen haben wir gerade erst abgehalten, neue Wahlen wird es nicht geben, bevor ihr mich nicht umgebracht habt. Berichten zufolge soll der Präsident gesagt haben, er sei zu einer Übergabe der Macht bereit, nachdem eine neue Verfassung für das Land beschlossen worden sei. Er nannte einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Auf Druck von der Straße wolle er nicht reagieren. Vertreter der Opposition gingen auf seine Äußerung nicht ein. Im Tagesverlauf besuchte er einen weiteren Industriebetrieb und auch dort gab es ähnliche Äußerungen des Unmuts. Danke, ich habe alles gesagt, ihr könnt jetzt wieder schreien, geh weg. Die Reaktionen Lukaschenkos darauf, ausgebuht zu werden, dokumentieren, dass er solche Gegenrede nicht gewöhnt ist. Schon gar nicht aus der Arbeiterschaft, die über lange Zeit sein treuestes Elektorat bildete. In Minsk und anderen Teilen des Landes traten Belegschaften von Staatsbetrieben in einen Streik, darunter auch Schwergewichte aus der Raffineriebranche, aus dem Fahrzeugbau, aus der Düngemittelindustrie. Die Arbeiter hatten bereits in der vergangenen Woche Forderungen gestellt, die vom Rücktritt des Präsidenten bis hin zu Neuwahlen reichen. Lukaschenkos Opponentin Svetlana Tichanowskaja veröffentlichte am frühen Morgen eine neue Videobotschaft. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und für eine Übergangsperiode als nationale Anführerin aufzutreten, damit sich das Land beruhigen in seinen normalen Rhythmus kommen kann. Dass wir alle politischen Gefangenen freilassen können und in kürzester Zeit die gesetzlichen Grundlagen und Bedingungen für die Organisation neuer Präsidentschaftswahlen schaffen. Sie appellierte an die Einsatzkräfte, wenn sie entscheiden, verbrecherische Befehle nicht auszuführen und auf die Seite des Volkes zu wechseln, werden die Menschen ihnen verzeihen, sie unterstützen und in Zukunft kein schlechtes Wort nachsagen. Ein ungewöhnliches Bild bot zeitweilig das Staatsfernsehen. Im ersten belarussischen Kanal war statt des Frühstücksfernsehens ein leeres Sofa zu sehen, dazu wurde Popmusik gespielt. Beschäftigte des staatlichen Fernsehens hatten ihre Arbeit niedergelegt. Wir wollen erreichen, dass wir gehört werden, dass es ehrliche Nachrichten gibt, sagt dieser Redakteur. Wenn wir das erreichen, können wir sagen, dass uns etwas gelungen ist. Die Leute, die hier stehen, wollen nicht kündigen, sie wollen etwas verändern. Am Nachmittag rückten einige Polizisten in das Gebäude der staatlichen Fernsehgesellschaft ein. Womöglich wollen sie verhindern, dass das Gebäude von Demonstranten von außen in Beschlag genommen werden kann.
Tilko Gries über die Entwicklung in Belarus, über die am Mittwoch die Mitgliedstaaten der EU beraten. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, hat zu einer Sondersitzung eingeladen. Bettina Klein berichtet.
Es ist beeindruckend und es ist berührend, wie Hunderttausende auch an diesem Wochenende wieder friedlich für ihre Rechte als Bürger und gegen die Repressionen des Machtapparates auf die Straße gegangen sind. Nicht nur in Minsk, sondern auch in vielen anderen Städten des Landes. So brachte Regierungssprecher Seibert heute die Haltung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Ausdruck.
Diese Menschen fordern Rechte ein, die selbstverständlich sein sollten. Dass eine Wahl korrekt durchgeführt und ausgezählt wird. Dass eine Regierung die Stimmen der Bürger nicht niederknüppeln lässt. Dass Menschen nicht in Gefängnissen gefoltert werden. Und diese Menschen sollten wissen, dass Europa an ihrer Seite steht und sehr genau hinsehen wird, wie mit ihnen umgegangen wird.
Europa wird genau hinsehen, und zwar das nächste Mal auf höchster Ebene am Mittwoch in einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs, einberufen heute durch den ständigen Ratsvorsitzenden Charles Michel, der die Situation mit wachsender Sorge verfolgt, heißt es in Brüssel. Die EU möchte eine wichtige Botschaft der Solidarität an das Volk in Belarus senden und verurteile die unverhältnismäßige und inakzeptable Gewalt der staatlichen Behörden gegen friedliche Demonstranten. Eine gründliche und transparente Untersuchung habe nun Priorität. Für die Bundesregierung wiederholte Steffen Seibert drei Hauptforderungen.
Erstens, die Behörden müssen auf den weiteren Einsatz von Gewalt gegen friedlich Demonstrierende verzichten. Zweitens, die politischen Gefangenen müssen unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Und drittens, ein nationaler Dialog zwischen Regierung, Opposition und Gesellschaft ist nötig, um diese Krise zu überwinden. Eine wichtige Rolle könnte in diesem Zusammenhang auch die OSZE mit einer Überprüfung der Wahlen übernehmen.
Bei der Sonderaußenministerkonferenz am Freitag hatten die 27 EU-Staaten bereits weitere Sanktionen gegen Verantwortliche des Regimes angekündigt und klargestellt, dass die EU die Ergebnisse der jüngsten Wahl nicht anerkennt. Was darüber hinaus kann die Europäische Union also am Mittwoch veranlassen? In einer gemeinsamen Resolution schlagen die 5 größten Fraktionen des Europäischen Parlaments unter anderem vor, einen EU-Sonderbeauftragten für Belarus einzusetzen. Und sie fordern Russland auf, jegliche offene oder verdeckte Intervention zu unterlassen.
Da ist auch ein deutliches Wort des Europäischen Rates erforderlich, insbesondere mit Hinweis auf das Potenzial von möglichen Sanktionen ungekannten Ausmaßes, sollte Russland etwa militärisch in Belarus eingreifen.
So der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Es sei gut, dass das Thema jetzt ganz oben angekommen ist. Er erwarte so Gahler, dass sich auch die Bundeskanzlerin und nicht nur ihr Regierungssprecher öffentlich in die Kamera dazu äußere. Möglicherweise ist ja am Mittwoch im Rahmen der Videokonferenz dazu Gelegenheit.
Bettina Klein berichtete. In Köln hat heute der Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen sexualisierter Gewalt an seiner Tochter begonnen. Der Mann aus Bergisch Gladbach soll sich wiederholt an dem 2017 geborenen Kind vergangen haben. Jochen Hilgers berichtet.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der Angeklagte ab dem frühen Mittag ausgesagt. Einzelheiten dazu wurden zunächst nicht bekannt. Da die Beweislast nach Verlesung der Anklageschrift aber erdrückend zu sein scheint, gehen Beobachter davon aus, dass der 43-Jährige Angaben zu den Vorwürfen gemacht hat. Zuvor war es 1,5 Stunden im Gerichtssaal nur schwer zu ertragen. In allen Details trug die Staatsanwältin die 79 Anklagepunkte des schweren sexuellen Missbrauchs, der schweren sexualisierten Gewalt gegen Kinder vor. Diese Punkte werden die kommenden Verhandlungstage beherrschen, sagt Gerichtssprecherin Michaela Brunzen.
Die Kammer hat Zeugen geladen. Das sind zum Beispiel Chatpartner, die mit dem Angeklagten in Kontakt gestanden haben sollen, Ermittlungsbeamte und auch die Mutter des Opfers. Die Kammer hat auch einen psychiatrischen Gutachter bestellt, der ihr bei der Beurteilung der Voraussetzung der Schuldfähigkeit und auch der Gefährlichkeitsprognose mit seinem Sachverstand helfen soll.
Im Saal herrschte mitunter stummes Entsetzen, immer dann, wenn von den verzweifelten Abwehrversuchen des Opfers die Rede war. Laut wimmernd habe es nach ihrer Mutter gerufen und vergeblich versucht, den Vater abzuwehren. Das alles geschah über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren mit einem anfangs erst 3 Monate alten Opfer und offenbar ohne Wissen der Mutter. So sagt es jedenfalls Anwältin Monika Müller-Laschet, die im Prozess als Nebenklägerin die Opferinteressen vertritt.
Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass hier jedenfalls die Ehefrau überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Ansonsten verallgemeinern kann man das nicht.
Auch die Mutter wird im Prozess aussagen. Der Anklageverlesung war sie ferngeblieben. Bei der folgte der 43-jährige Beschuldigte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zwar aufmerksam, aber weitgehend äußerlich ungerührt. Auch als beschrieben wurde, wie der Angeklagte seine Handlungen gefilmt und Aufnahmen immer wieder mit Chatpartnern ausgetauscht haben soll. Mit einem Chatpartner soll er sich mehrmals getroffen haben. Die beiden Männer sollen dabei ihre Kinder gegenseitig zu Handlungen sexualisierter Gewalt getauscht haben. Bis zum Ausschluss der Öffentlichkeit war das Medieninteresse riesengroß. Bereits Stunden vor Prozessbeginn stellten die Kamerateams im Kölner Landgericht ihre Stative auf. Das Interesse ist nachvollziehbar, ergeben sich doch aus den Ermittlungen zum Bergisch-Gladbacher Tatkomplex Spuren zu mutmaßlichen Tätern in ganz Deutschland, wie der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft Ulrich Bremer ausführt.
Es ist gekommen, dass wir mittlerweile über 80 Beschuldigte haben, gegen die wir ermitteln. Wir haben 10 Anklagen erhoben, 9 Personen sitzen in Untersuchungshaft. Und wir haben ja mittlerweile Spuren auf 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Das Gericht hat 9 weitere Prozesstage terminiert. Ein Urteil wird im September erwartet.
Jochen Hilgers berichtete. Außenminister Heiko Maas war heute zu Gesprächen im Krisenland Libyen. Von dort berichtet Jürgen Streeck.
Bei den Gesprächen in Tripolis ging es vor allem um den Stopp der Waffenlieferungen und um den Einsatz ausländischer Söldner in Libyen. In dem nordafrikanischen Land bekämpfen sich mal mehr, mal weniger erbittert die Truppen der Einheitsregierung aus dem Westen des Landes und der abtrünnige General Khalifa Haftar, der den Osten Libyens beherrscht. Beide Seiten würden mit Hilfe ihrer ausländischen Verbündeten, so Außenminister Maas, massiv aufrüsten. Die international anerkannte Einheitsregierung unter Ministerpräsident Fayez Sarraj wird von der Türkei und von Katar unterstützt, unter anderem mit Drohnen und mit Söldnern aus dem Norden Syriens. General Haftar wiederum erhält Hilfe vor allem aus Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Libyen sind russische Kampfjets stationiert. Außerdem kämpfen Söldner der russischen Wagner-Privatarmee an der Seite von Haftars Milizen und Einheiten. Die Bundesregierung hat im Rahmen einer Libyen-Konferenz im Januar in Berlin den Versuch unternommen, in dem Konflikt zu vermitteln. Damals wurde ein Stopp der Waffenlieferungen in das Kriegsland vereinbart. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat mit der Resolution 2510 ein Waffenembargo verhängt. Aber die Beschlüsse beider Gremien werden bis heute komplett ignoriert von allen Konfliktparteien. Mohammed Siala, der Außenminister der libyschen Einheitsregierung, kritisierte heute das herrschende Waffenembargo. Es sei wirkungslos. Seine Regierung lehne das Embargo derzeit ab, weil sie sich gegen Haftars Truppen verteidigen müsse. Bei seinem Überraschungsbesuch in Libyen erklärte Maas, derzeit würden die Waffen zwar weitestgehend schweigen, aber dies sei eine trügerische Ruhe. Die Gefahr einer militärischen Eskalation sei weiterhin groß. Mit türkischer Hilfe war es den Truppen der Einheitsregierung im Frühjahr gelungen, eine Großoffensive von Khalifa Haftar auf die Hauptstadt zu vereiteln und Haftars Kämpfer Richtung Osten zurückzudrängen. Daraufhin drohte Ägypten mit einer Militärintervention für den Fall, dass Haftar auch aus der Hafenstadt Sirte und aus Jufra vertrieben wird. Außenminister Heiko Maas forderte deshalb heute in Tripolis die Einrichtung einer demilitarisierten Zone rund um Sirte. Außerdem sprach Maas in Tripolis über die seit Januar andauernde Ölblockade durch die Truppen Haftars. Sie habe Libyen seitdem bereits mehr als 8 Milliarden US-Dollar gekostet.
Jürgen Streeck berichtete. Um 23.53 Uhr hören Sie hier im Deutschlandfunk die Presseschau.
In den Zeitungen von morgen geht es um die FDP und ihren künftigen Generalsekretär. Zunächst aber zur Krise in Belarus, wo der Druck auf Staatschef Lukaschenko weiter gewachsen ist. Für die Süddeutsche Zeitung bleibt dem Präsidenten nur eine Option, und zwar der Rücktritt. Zitat: Die Frage ist, wann er das einsieht und wie viel Leid er vorher noch anrichtet. Der belarussische Freiheitshunger ist zu groß geworden. Die Nürnberger Nachrichten überlegen, welche Rolle die Europäische Union in dem Konflikt spielt. Dass die EU sich durchgerungen hat, die so offenkundig gefälschte Wahl nicht anzuerkennen und Sanktionen gegen Verantwortliche zu erwägen, ist richtig. Doch mitbestimmen zu wollen, wer Präsident sein soll, das geht zu weit. Das muss die Bevölkerung entscheiden. Die in Belarus wird das auch ohne unsere Hilfe können. Die Frankfurter Rundschau analysiert, welche Pläne Russland in dem Machtkonflikt hegt. Präsident Putin kalkuliert eiskalt. Würde er Lukaschenko jetzt noch stützen, dann würde Russland sofort jener Teil der belarussischen Zivilgesellschaft verloren gehen, der Sympathien für Moskau hegt. Doch zugleich wird es Russland nicht zulassen, dass sich am westlichen Rand seiner Einflusssphäre schon wieder ein Land auf den Weg in Richtung EU macht. Dass er von solchen Bewegungen nichts hält, hat Putin in den Jahren seit 2014 in der Ukraine unter Beweis gestellt. Nun zur FDP. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Wissing soll neuer Generalsekretär der Bundespartei werden und damit Nachfolger seiner Parteikollegin Teuteberg. Volker Wissing ist in Berlin FDP-Chef Lindners letzte Patrone, glaubt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Und die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder fährt fort: Im kommenden Jahr stehen neben der Bundestagswahl unter anderem Wahlen in Rheinland-Pfalz an. Sicherlich kein Zufall, dass Wissing gerade dort Wirtschaftsminister ist. Wie vor der Bundestagswahl 2017 hofft die FDP auf Rückenwind durch gute Ergebnisse in den Ländern. Dass Wissing auch noch Teil einer Ampelkoalition ist, zeigt, dass die FDP nicht nur zur CDU anschlussfähig sein möchte. Das ist politisch klug. Die FDP könnte so wieder zum Zünglein an der Waage möglicher Koalitionen werden. Die Zeitung Die Welt schließlich sieht die vergangenen Jahre mit Parteichef Lindner kritisch. Die Ein-Mann-Show verlor ihren Charme. Talente wie Konstantin Kuhle und Johannes Vogel oder auch Lukas Köhler strahlten zu wenig. Linda Teuteberg, die unglücklich agierende Generalsekretärin, so abzuservieren, wirkt ebenso hilflos wie die Wahl des blassen, kompetenten Volker Wissing. Es ist kein Aufbruch, sondern ein hölzernes Weiter-so. Statt Poker, Mau-Mau.
Die Presseschau war das. Redaktion hatte Jörg-Christian Schönmöller. Sprecher war Volker Hengst. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, verabschiede mich zum Ende dieser Sendung. Kommen Sie gut durch die Nacht.